Diese Woche hat sich der Angriff der Hamas auf Israel gejährt und wir nehmen uns die Zeit, nochmal auf das letzte Jahr zurückzublicken. Was ist passiert, wo stehen wir und wie könnte es weitergehen?
Genau, und deswegen sprechen wir mit Michael Beverunge. Er war ZDF-Korrespondent für Israel und die palästinensischen Gebiete. Mit ihm haben wir vor fast genau einem Jahr in unserer Sonderfolge zum Nahostkonflikt gesprochen und er ist jetzt wieder bei uns zu Gast.
Aus der Funkzentrale Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Magdalena Steffeli.
Und ich bin Julika Kott. Außerdem schauen wir drauf, wie es in Florida nach dem Hurricane Milton aussieht. Und wir machen auch noch ein kleines Politik-Update über den Rücktritt von SPD-Politiker Kevin Kühnert, die 1.000-Euro-Prämie und die Debatte um die Pflegeversicherung.
Und damit starten wir rein in die Folge und schauen, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Los geht's mit einer super guten Nachricht und zwar auf Platz 1, die Thunfische sind zurück in der Nordsee.
Yay!
Ja, genauer gesagt geht's um die sogenannten atlantischen Blauflossen-Thunfische. Die können bis zu 5 Meter lang und bis 600 Kilogramm schwer werden, also es sind ziemlich große Fische.
Ja.
In den letzten Jahrzehnten gab es davon aber kaum noch welche in der Nordsee. Wegen starker Überfischung galten die sogar vom Aussterben bedroht. Und jetzt ist die Population laut WWF wieder auf ein gutes Niveau angewachsen. Das liegt vor allem daran, dass die Fangquoten begrenzt worden sind und illegale Fischerei stärker bekämpft wurde.
Auf Platz 2 sind die vielen Fundsachen auf der Wiesn. Beim Oktoberfest haben einige wohl mehr als nur viel Geld für Bier dagelassen. Bis Sonntag, 6. Oktober, wurden schätzungsweise 3.500 Fundsachen registriert. Neben hunderten Geldbeuteln, Handys, Ausweisen, Schlüsseln und Bankkarten wurden noch eine Knirschschiene. Ich trauer mit der Person mit, die diese Knirschschiene verloren hat, weil das ist essentiell im Leben. Handschellen wurden auch gefunden, 5 Eheringe und jede Menge Hosenträger. Vor allem zu den verlorenen Eheringen gab es sehr viele ironische Kommentare unter dem Post, weil ich meine, wie verliert man einen Ehering? Wie fällt der irgendwie ab oder wie ist das passiert?
Auf Platz 3 ist das Festival of Lights in Berlin. Dazu hat die Tagesschau mehrere Fotos gepostet, auf denen sieht man zum Beispiel das Brandenburger Tor mit riesigen Sonnenblumen bedeckt oder den Berliner Dom in bunte Lichter getaucht. Das Festival hat am Wochenende gestartet und geht noch bis zum 13. Oktober. Dabei werden verschiedene Sightseeing-Hotspots in Berlin mit Licht inszeniert und zwar jeden Abend zwischen 19 und 23 Uhr. Und das Ganze ist gratis. In Berlin findet das Lichtfestival seit 20 Jahren statt. Dieses Jahr ist das Motto Celebrating Freedom. Und auch deshalb, weil sich am 9. November der Mauerfall zum 35. Mal jährt.
Und auch auf Platz 4 ist nochmal eine Fotostrecke, und zwar vom Wildlife Photographer of the Year Award. Das ist ein Wettbewerb für Naturfotos und den hat dieses Jahr der Kanadier Shane Gross gewonnen. Auf seinem Bild ist eine Gruppe von Kaulquappen zu sehen, die durch Seetang schwimmen. Sehr schönes Foto. Und auch ein Jugendlicher aus Deutschland hat gewonnen tatsächlich. Der 17-jährige Alexis Tinker-Zavallas aus Berlin wurde als bester Jugendnaturfotograf ausgezeichnet. Für sein Bild hat er mit einem Makroobjektiv einen Schleimpilz und einen Springschwanz, das ist so ein mini kleines Insekt, zusammen fotografiert.
Und auch auf Platz 5 geht es nochmal ums Oktoberfest und da wird eine kleine Bilanz gezogen. 6,7 Millionen BesucherInnen gab es dieses Jahr, die rund 7 Millionen Maß Bier gekauft haben. Insgesamt soll die Wiesn laut Festleitung entspannt und friedlich verlaufen sein. Die Zahl der Straftaten sei im Vergleich zum Vorjahr um 25% zurückgegangen. Außerdem gab es deutlich weniger PatientInnen bei den Sanitätsstationen und auch das Sicherheitskonzept soll aufgegangen sein. Das wurde ja vor dem Fest wegen des Anschlags von Solingen nochmal angezogen. Die Kommentare sind aber nicht unbedingt so positiv unter diesem Post. Es gibt einige Leute, die anmerken, dass 3 von 4 KellnerInnen auf der Wiesn schon mal sexuell belästigt wurden. Das hat nämlich eine Münchner Studentin in einer Befragung für ihre Abschlussarbeit herausgefunden. Und die Zahl ging zu Beginn der Wiesn nochmal auf Social Media rum.
Das war's auch schon mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt mal auf die andere News.
Genau, und zwar schauen wir jetzt erstmal nach Deutschland, weil diese Woche kamen 3 Nachrichten rein, die wir einmal kurz besprechen. Also wir machen quasi das Politik-Update der Woche.
Ja, wir fangen an mit Kevin Kühnert. Der tritt als SPD-Generalsekretär zurück und das mit sofortiger Wirkung. Außerdem wird er nächstes Jahr bei den Bundestagswahlen nicht nochmal als Bundestagsabgeordneter kandidieren und das mit nur 35 Jahren. Das hat er in einem Insta-Post mitgeteilt und parteiintern als Brief an die SPD-Mitglieder. Als Grund hat er gesundheitliche Probleme genannt, ohne Details preiszugeben. Und das finde ich auch nochmal wichtig, ohne Details preiszugeben, weil ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, Magda, aber ich habe richtig viele Kommentare und Leute wahrgenommen, die irgendwie spekuliert haben, was es jetzt,
was er hat,
was das für eine Krankheit ist und so. Und ich finde das einfach, das ist seine Privatsphäre und es sollte eigentlich niemanden angehen. So.
Ja, hoffentlich wird er einfach wieder gesund.
Genau.
Unter anderem hätte er als Generalsekretär nächstes Jahr den Wahlkampf der SPD für die Bundestagswahlen managen müssen. Das gehört zu den Aufgaben von einem Generalsekretär dazu. In seinem Statement meinte er aber, die Energie, die es für so einen Wahlkampf benötigt, brauche er, um wieder gesund zu werden.
Seine Nachricht, die kam super plötzlich und für viele auch super überraschend. Also damit hatten wirklich die wenigsten gerechnet. Auch die Parteispitze, also Saskia Esken und Lars Klingbeil, hatte Kevin Kühnert erst ein paar Tage früher informiert. Die haben dann auch nochmal eine kleine Pressekonferenz gegeben am Montag und ich finde, man hat echt beiden angesehen, dass sie die Nachricht sehr erschüttert hat. Einmal auf einer persönlichen Ebene, aber auch politisch, weil es ist jetzt echt ein harter Schlag für die SPD. Kevin Kühnert, der ist oder war als Politiker sehr geschätzt und in der Partei wurde er teilweise auch als Ausnahmetalent gesehen. Also die haben wirklich eine große Zukunft für ihn auch gesehen, so als Partei so.
Ja, voll. Und dann kommt sein Rückzug auch noch zu einem ziemlich ungünstigen Moment für die SPD. In einem Jahr sind eben Bundestagswahlen und die Partei liegt in den Umfragen gerade richtig schlecht. Und bei den letzten Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hatte die Partei so wenig Stimmen wie noch nie. Darum muss sich jetzt Kühnerts Nachfolger kümmern. Das ist Matthias Miersch. Der ist 55 Jahre alt und kommt wie Kühnert aus dem linken Flügel innerhalb der SPD. Der übernimmt das erstmal vorübergehend bis zum Parteitag nächstes Jahr und muss den Wahlkampf für die Bundestagswahl 2025 übernehmen. So viel erstmal dazu.
Wir machen weiter mit einem neuen Vorschlag der Ampel, der diese Woche richtig doll diskutiert wurde. Und zwar sollen Langzeitarbeitslose ab nächstem Jahr eine Prämie von 1.000 Euro bekommen, wenn sie wieder anfangen zu arbeiten und mindestens ein Jahr in einem sozialversicherungspflichtigen Job bleiben. Damit sollen Menschen motiviert werden, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Als langzeitarbeitslos gilt übrigens, wer ein Jahr oder auch länger arbeitslos ist.
Ja, eigentlich wäre die Prämie schon beschlossene Sache. Sie ist Teil einer Reihe von Änderungen beim Bürgergeld, die das Bundeskabinett letzte Woche beschlossen hatte. Unter anderem soll es härtere Sanktionen geben, wenn man Termine versäumt oder Arbeit ablehnt.
Für die Pläne der 1.000-Euro-Prämie gibt es aber jede Menge Kritik. Zum einen von der CDU-CSU. Da hat der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gesagt, er hält die Idee für absurd und er fordert, die Prämie zu stoppen. Er sagt, dass Langzeitarbeitslose kein zusätzliches Geld bräuchten, sondern gute Konzepte zur Vermittlung von Arbeit. Und der CSU-Generalsekretär Martin Huber, der war sogar noch drastischer und der sagt, die Prämie sei blanker Hohn für diejenigen, die seit Jahren ihren Job machen. Das will quasi heißen, wer jeden Tag arbeiten geht, der kann es als ungerecht empfinden, wenn es jetzt extra Geld bzw. eine Belohnung gibt für diejenigen, die lange nicht gearbeitet haben.
Ja, aber nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus den Reihen der Ampelkoalition selbst kommt Kritik an der Prämie. Vor allem die FDP und die SPD haben Bedenken geäußert und wollen jetzt die Prämie wieder stoppen. Das Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck von den Grünen verteidigt die Idee der Prämie aber bisher. Habeck sagt, die Prämie sei ein Vorschlag aus der Arbeitswissenschaft und außerdem habe man sich in Verhandlungen innerhalb der Ampel gemeinsam darauf geeinigt. Er kritisiert, dass Teile der Ampel jetzt wieder einen Rückzieher machen wollen.
Und dann sprechen wir noch kurz über die Pflegeversicherung.
Es gab am Montag einen Bericht vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, das ist so eine überregionale Nachrichtenplattform. Und dieser Bericht, der hat ordentlich für Wirbel gesorgt, denn der sagt, dass die gesetzliche Pflegeversicherung im Februar nächstes Jahr anscheinend pleite gehen könnte. Also es war schon bekannt, dass die Pflegekassen finanzielle Schwierigkeiten haben, aber es ist wohl noch schlimmer als bisher öffentlich bekannt. Und zwar fehlen für dieses Jahr anscheinend ganze 1,5 Milliarden Euro, für nächstes Jahr sogar mehr als doppelt so viel, sagen die Pflegekassen. Ein Grund dafür, unsere Gesellschaft wird immer älter, immer mehr Menschen werden pflegebedürftig und gleichzeitig zahlen aber immer weniger Leute in die Versicherung ein.
Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der sieht aber keinen Grund zur Panik und widerspricht tatsächlich diesem Bericht vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er sagt, die Pflegeversicherung gehe nicht pleite, aber sie sei in einer schwierigen Lage. Er will deshalb in den nächsten Wochen ein Konzept dafür vorlegen, wie die Pflegeversicherung finanziert werden soll. Was da drin steht, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, aber das könnte auch für unsere Generation relevant werden, auch wenn wir aktuell noch keine Pflege brauchen. Weil eine Möglichkeit, um das Geld, das fehlt, reinzuholen, sind, Surprise, höhere Beiträge. In die Pflegeversicherung zahlt man ja als Arbeitnehmer zusammen mit dem Arbeitgeber 50-50 ein. Die Beträge, die werden ja jeden Monat direkt vom Lohn abgezogen. Im Moment sind das 4% vom Bruttoeinkommen und für alle mit Kindern ein bisschen weniger, nämlich 3,4%.
Ja, und bald könnte es eben teurer werden. Der RND-Bericht geht davon aus, dass die Beiträge nächstes Jahr um 0,25 bis 0,3% erhöht werden müssen, um die Löcher in der Finanzierung eben zu stopfen. Das klingt in Prozenten jetzt erstmal nicht so viel. Aber auch die Beiträge zur Krankenversicherung könnten bald steigen, und zwar um 0,7%. Und dann kommt schon was zusammen. Wenn man zum Beispiel 3.000 Euro brutto im Monat verdient, dann würde man im Jahr 180 Euro mehr als bisher zahlen. Damit könnten die Sozialbeiträge zum Jahresanfang so stark steigen wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Und ob es dazu wirklich kommt, das müssen wir jetzt erstmal abwarten.
Das war's mit dem Politik-Update.
Nach dem Hurricane Milton gehen jetzt in Florida die Aufräumarbeiten los. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist Milton über die Westküste der USA gezogen. Von West nach Ost über das Bundesland Florida, nördlich von Miami. Und besonders betroffen ist die Region um die Städte Tampa und Orlando. Die Polizei in Florida meldet mindestens 14 Tote. An vielen Orten ist die Stromversorgung immer noch unterbrochen und an vielen Tankstellen gibt es kein Benzin mehr.
Hurricane Milton, der wurde vom US-amerikanischen Hurricane-Zentrum als extrem gefährlich eingestuft. Und um Menschenleben zu retten, hatten die Behörde schon Tage davor die Menschen in der Region gewarnt und aufgefordert, dass sie das Gebiet verlassen sollen. Am Mittwoch, also wirklich so kurz vor knapp, hatten dann noch zehntausende Menschen in Florida versucht, sich last minute in Sicherheit zu bringen. Deswegen gab es auf den Highways lange Staus und eben an manchen Tankstellen schon kein Benzin mehr. Insgesamt sind bis zu 2 Millionen Menschen evakuiert worden. Aber viele Menschen sind aber auch in ihren Häusern geblieben, obwohl die Behörden immer wieder davor gewarnt haben, dass der Hurrikan lebensgefährlich sein kann.
Auf TikTok habe ich richtig viele Leute gesehen, die nicht weggegangen sind. Da wird ja teilweise gesagt, dass sie das dann wegen Views und Klicks und so gemacht haben. Aber ich glaube, bei manchen ist es auch so, dass die dann aus anderen Gründen nicht weg konnten, weil Familienangehörige nicht so mobil waren oder die zum Beispiel Haustiere hatten. Ursprünglich wurde Milton nämlich als die schlimmste Stufe, und zwar 5, eingeschätzt. Also das ist die gefährlichste Stufe mit Windböen von über 270 Kilometer pro Stunde. Zum Glück ist er vor der Küste aber ein bisschen abgeschwächt und war dann nur noch bei einer Stärke 2 bis 3 mit Sturmböen von 200 Kilometer pro Stunde. Ja, aber die Situation war trotzdem super gefährlich. Es gab richtig starke Winde, sehr starken Regen und Sturzfluten. Im Video sieht man überflutete Straßen, Palmen, die sich so richtig biegen. Mhm. Bild von einem Baseballstadion, dem der Sturm das Dach abgerissen hat.
Und das ist jetzt einfach der zweite Hurrikan, der in so kurzer Zeit über die USA gezogen ist. Erst vor gut 2 Wochen hatte der Hurrikan Helene Florida und mehrere andere Bundesstaaten verwüstet. Und dabei sind mindestens 230 Menschen gestorben. Und der Sturm hat für Schäden in der Höhe von mehreren Milliarden Dollar gesorgt. Wie groß die Sachschäden jetzt durch Milton sein werden, das lässt sich natürlich noch nicht sagen. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen ergeben. Expertinnen rechnen aber damit, dass die auch hier in Milliardenhöhe liegen.
Um den Leuten vor Ort zu helfen, hat zum Beispiel Taylor Swift 5 Millionen Dollar gespendet und der Präsident Joe Biden hat allen, die von den beiden Hurricanes betroffen sind, seine Hilfe zugesagt. Und er hat wohl auch den zuständigen Behörden in Florida seine persönliche Telefonnummer gegeben, damit sie ihn direkt anrufen können, wenn sie was brauchen. Biden sollte übrigens diese Woche nach Deutschland kommen, unter anderem für die Ukraine-Konferenz, hat die Reise aber wegen dem Hurricane komplett abgesagt.
Ja, und der Hurrikan Milton, der könnte sich ja auch jetzt auf den Wahlkampf auswirken. In den USA wird ja jetzt in knapp 3 Wochen gewählt für den neuen Präsidenten. Und Donald Trump zum Beispiel, der nutzt diesen Sturm super krass für seine Kampagne gegen Kamala Harris und wirft ihr und Joe Biden vor, nicht ausreichend Vorbereitungen getroffen zu haben. Außerdem macht Trump mit falschen Behauptungen Stimmung gegen Demokraten. Er hat zum Beispiel Kamala Harris vorgeworfen, sie hätte das Geld der US-amerikanischen Katastrophenschutzbehörde ausgegeben, um illegale Einwanderer unterzubringen, was aber nicht stimmt. Trotzdem könnten die Folgen der beiden Hurricanes die US-Wahlen entscheidend beeinflussen. Das ist ja meistens so bei so Katastrophensachen. So, wie reagiert jetzt der Präsident? Wie reagiert die Demokratische Partei? Wie reagieren jetzt die Republikaner drauf? Was ja so ein bisschen so ein Vorbild dann gibt für die Wahl so.
Ja, in Österreich war das auch voll das Ding, als die ganzen Überflutungen waren. Das war auch so kurz vor den Wahlen.
Aber weißt du, wie das dann wirklich das beeinflusst hat?
Also es hat auf jeden Fall jeder natürlich in Ansprachen davon mit aufgenommen und jeder hat darüber gesprochen. Dann hieß es natürlich, ja, wir müssen das alle zusammenhalten und jede Partei hat halt versucht, das für sich zu nutzen und zu zeigen, dass sie jetzt am meisten helfen in dieser Krisensituation. Vor einem Jahr hat die Hamas Israel aus dem Gazastreifen angegriffen. Also am 7. Oktober ab 6 Uhr morgens hat die Terrororganisation hunderte Raketen auf Israel abgeschossen und ist gleichzeitig in Israel eingedrungen. Insgesamt hat die Hamas an dem Tag über 1200 Menschen umgebracht, viele weitere verletzt und vergewaltigt und weitere 250 Menschen nach Gaza entführt. Die meisten Opfer gab es auf dem Supernova-Festival und in den Kibbutzim in der Nähe von der Grenze zu Gaza. Das war der brutalste Terrorangriff gegen Israel in der Geschichte des Landes.
Als Reaktion bombardiert Israel seitdem den Gazastreifen massiv mit dem Ziel, die Hamas komplett zu vernichten. Seit Ende Oktober ist die israelische Armee auch direkt mit Soldatinnen im Gazastreifen. Im letzten Jahr sind laut palästinensischen Angaben mehr als 40.000 Menschen gestorben. Mindestens 60% vom Gazastreifen sind zerstört und den Menschen fehlt es an allem, an Nahrung, an Wasser, an Medikamenten. Über 1 Million Menschen sind auf der Flucht und sie sind eingekesselt in diesem kleinen Landstreifen.
Genau, und vor fast genau einem Jahr haben wir eine Sonderfolge über den Nahostkonflikt gemacht, wo wir versucht haben, den Konflikt und seine Ursachen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und haben dafür mit mehreren ExpertInnen gesprochen, unter anderem auch mit Michael Beverunge, der bis 1. Oktober noch der ZDF-Korrespondent für Israel und die palästinensischen Gebiete war. Jetzt ist er in Wien. Mit ihm hatten wir über die Geschichte vom Nahostkonflikt gesprochen und deswegen wollten wir uns diese Woche die Zeit nehmen, mit ihm auf das letzte Jahr zurückzublicken und Bilanz ziehen. Hey Michael, schön, dass du da bist.
Hi. Hallo Magda. Hallo Julika.
Vor fast genau einem Jahr hast du hier mit Leon Behret gesprochen. Da war der Terrorangriff vom 7. Oktober erst kurz her. Wenn du so zurückdenkst, hättest du damals gedacht, dass es so weit kommt, wo wir jetzt stehen, dass es solche Ausmaße hat?
Also was ich jetzt sage, wird mir wahrscheinlich keiner glauben. Ich kann es aber belegen und beziehungsweise man kann es nachsehen, nachschauen in der ZDF-Mediathek. Nämlich meine letzte Schalte am 7. Oktober im Heute-Journal. Es war schon, glaube ich, der 8. um 1 Uhr nachts nach einem langen Tag, wo ich früh morgens von dem Raketenfeuer nicht geweckt wurde, sondern schon das mitbekommen habe. Und da habe ich gesagt, das ist so etwas wie der 9-11-Moment in der Geschichte Israels. Das ist ein mit unglaublicher Präzision und extremer militärischer Wucht geplanter Angriff, der Israel weitgehend überrascht hat. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass es die Anzeichen gab. Und ich habe damals gesagt, es ist schon jetzt von einer Bodenoffensive nach Gaza die Rede. Die würde sehr, sehr blutig werden. Und dieser Anschlag wird die Rahmenbedingungen des gesamten Nahen Ostens verändern. Das war in gewisser Weise weitsichtig, aber auch aus heutiger Sicht muss ich sagen, es ist noch viel, viel schlimmer gekommen, weil es ist nichts besser geworden. Es ist kein Konflikt gelöst worden. Das hat viele, viele Ursachen. Die Hamas ist zwar weitgehend vernichtet, aber ihr habt es gesagt, 40, über 42.000 Menschen sind gestorben, wobei man dazu ergänzen muss, das relativiert das nicht unbedingt, aber ein großer Teil davon, etwa 20.000, sind Hamas-Kämpfer und die sind in einem Krieg natürlich legitime Ziele. Es wird leicht der Eindruck erweckt, weil immer von den 42.000 die Rede ist, dass das alles Zivilisten sind. Das ändert nichts daran, dass von diesen 42.000 auch sehr, sehr viele Kinder sind, tausende Kinder, Frauen. Und natürlich ist die Frage, ob die Kriegsführung Israels quasi zu rechtfertigen ist. Und viele, viele Fragen bleiben immer noch offen ein Jahr danach.
Und wie war es denn für dich persönlich jetzt, die letzten 12 Monate mit so einer Bedrohung zu leben und zu arbeiten?
Ja, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, wenn man das von außen, von Europa drauf guckt. Aber man wächst da rein, man gewöhnt sich da dran. Also ich werde mich wohl nicht daran gewöhnen, wenn ich Sirenengeheul höre oder auch so ein Aufheulen hier mitten auf der Straße in Wien, wenn so ein Motorrad auftritt, dann ducke ich mich sofort und gucke, okay, ist das eine Sirene? Das geht einem in Fleisch und Blut über. Aber man lernt damit zu leben, wie auch die ganzen Kollegen, wie die Israelis. Wenn Raketenalarm ist, wo sucht man Deckung? Manches ja auch mit Ansage, wie jetzt die großen Angriffe der Hezbollah oder die großen Angriffe des Irans, wo dann 1000 Marschflugkörper und Raketen flogen. Da weiß man, die kommen und dann guckt man eben, dass man rechtzeitig einen Bunker in der Nähe hat. Aber das sind einfach, man lebt damit und man lebt immer mehr damit. Und es macht aber was mit einem.
Wir würden jetzt gerne mal über beide Seiten reden, also wie es gerade in Israel aussieht, aber auch wie es zum Beispiel im Gazastreifen aussieht. Zuerst mal zu Israel. Nach dem 7. Oktober war die israelische Gesellschaft ja sehr geeint. Seitdem ist aber viel passiert. Die humanitäre Katastrophe in Gaza, die neue Front gegen die Hezbollah und außerdem sind noch 100 Geiseln in der Macht der Hamas. Wie viel ist denn noch von dieser Einigkeit, von diesem Zusammenhang übrig?
Also man muss sagen, die Gesellschaft war nicht wirklich geeint. Sie war geeint in der Frage, dass auf diese Bedrohung durch die Hamas in einer sehr grundsätzlichen Art und Weise reagiert werden muss. Nämlich, dass Israel militärisch diese Bedrohung der Hamas beseitigt. Aber eben auch ganz wichtig, dass die Geiseln freikommen. Die Gesellschaft war vorher schon sehr stark gespalten, weil wir eine Regierung haben mit starken rechtsextremen Elementen, eine national-konservative, die von Benjamin Netanyahu angeführt wird. Und die extremen Elemente der Regierung haben von vornherein auch ein hartes Reagieren. Teilweise wurde dann gesagt, der Gazastreifen muss ausgelöscht werden. Das hat man auch schon von Politikern der religiösen Zionisten in Bezug auf das Westjordanland gehört. Aber es gab von vornherein eine Spaltung im Land schon vorher. Am Anfang war es so, dass man gesagt hat, gut, wir gehen jetzt gegen diese Bedrohung vor. Dann wurde aber auch sehr schnell klar, dass die israelischen Sicherheitsbehörden komplett versagt hatten. Es gab ja Pläne vorher, die sind bekannt geworden. Es gab unmittelbar Anzeichen, also die Zeichen standen an der Wand in leuchtend roter Schrift, aber niemand wollte sie sehen. Man hat sie gesehen, aber um gleich auch allen Verschwörungstheoretikern zu widersprechen, es war einfach so, niemand konnte sich das vorstellen. Auch ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es einen solchen Angriff gibt, weil militärisch ist er sinnlos, ist nach 3 Tagen zurückgeschlagen worden. Er ist auf einer anderen politisch-strategischen Ebene natürlich extrem erfolgreich gewesen. Aber das hat schon mal zu einer großen Spaltung geführt und dann eben zunehmend, dass der rein militärische Kurs, der quasi Zugeständnisse in Verhandlungen konsequent ausgeschlossen hat, dass dieser Kurs eben nicht dazu geführt hat, die Geiseln zurückzubringen. Und das hat natürlich große Teile der Gesellschaft, nicht nur die unmittelbaren Angehörigen der Geiseln, sondern ganz, ganz viele Menschen. Jeder kennt in Israel jemanden, der Angehörige einer Geisel ist oder hat selber Kontakt zu Menschen, die dort entführt worden sind. Und das bringt einen großen Teil der Gesellschaft natürlich zu der Frage, wir müssen im Prinzip gegen die Hamas vorgehen. Wir können nicht sagen, dass wir alles machen, aber es gab Möglichkeiten, Zugeständnisse zu machen in ganz konkreten Fragen. Und sogar innerhalb der Regierung hat der Verteidigungsminister gesagt, da ging es zum Beispiel um eine Frage, kann man, die Hamas hat immer gefordert, dass die Armee sich aus diesem Streifen, diesem Grenzstreifen zwischen Gaza und Ägypten, der sogenannte Philadelphia-Korridor, dass sich die Armee zurückzieht. Das ist sehr wichtig, weil wer das kontrolliert, der kontrolliert die Waffen, den Waffenschmuggel, die Zufuhr an Lebensmitteln und sonstigen Infrastrukturgütern. Und insofern, und Netanyahu hat immer gesagt, das können wir nicht machen. Aber der Verteidigungsminister, und der ist für die Sicherheit des Landes zuständig, hat gesagt, wir können das machen. Das war einer der zentralen Streitpunkte. Und das hat diese Gesellschaft immer weiter auseinandergetrieben, sodass die Spaltung der Gesellschaft heute auch offensichtlich ist. Man hat das am 7. Oktober sehr spürbar gesehen, dass es 2 Gedenkfeiern gab an dem Jahrestag. Eine nur von den Angehörigen der Geiseln, die haben sich verbeten, dass offizielle Regierungsvertreter daran teilnehmen, und eine offizielle von der Regierung, von anderen Institutionen, die eine voraufgezeichnete Gedenkveranstaltung war, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde.
Und jetzt hast du relativ viel auch über die israelische Regierung gesprochen. Da muss ich irgendwie nachfragen, wie ist denn gerade die Stimmung? Also wie gucken gerade die Leute in Israel auf die Regierung von Benjamin Netanyahu? Stimmen sie ihm zu oder was kannst du dazu sagen?
Ja, das ist eine Kurve. Ganz am Anfang ist natürlich seine Glaubwürdigkeit massiv gesunken. Alle haben die Verantwortung, die für Sicherheit zuständig waren, übernommen. Die Geheimdienstchefs, der Verteidigungsminister, der Armeechef, die haben alle gesagt, wir übernehmen die Verantwortung. Das heißt, nach dem Ende dieses Konflikts, das ist klar, müssen sie zurücktreten. Nur der Chef vom Ganzen, Benjamin Netanyahu, hat sich geweigert, bis heute die Verantwortung zu übernehmen, weil das würde bedeuten, er müsste zurücktreten. Er klammert sich halt bis heute an die Macht in vielerlei Fragen. Auch die Zugeständnisse will er zumindest offenbar auch nicht machen, weil ein Zugeständnis würde wahrscheinlich das Ende seiner Regierung bedeuten. Und das hat dazu geführt, dass eben er einen sehr strikten Kurs hat. Und am Anfang hat das dazu geführt, dass er seine Popularitätswerte und auch die seiner Partei stark gesunken sind. Jetzt ist aber der Gaza-Konflikt militärisch weitgehend, zumindest vorläufig beendet. Man kann die Intensität zurückfahren, man kann Truppen abziehen und Israel, wie alle wissen, hat sich dem zweiten Konflikt, der Nordfront, zugewandt, wo eben die Hezbollah, ähnlich wie die Hamas seit Jahren, jetzt seit dem 7. Oktober, Israel dauerhaft angreift. Über 70.000 Menschen sind in der Region evakuiert. Und dort gegen die Hezbollah vorzugehen, hat wiederum auch große Unterstützung in der Bevölkerung, weil die sagen, hallo, es kann doch nicht sein, dass wir seit einem Jahr angegriffen werden, es tut sich nichts, die ganze Welt schaut auch zu, alle schimpfen auf Israel, dass Israel sich mit natürlich heftigen und überlegenen militärischen Mitteln wehrt. Und seit dieser Libanon-Offensive, dieser Bodenoffensive und auch vorher schon, sind die Zustimmungswerte von Netanyahu wieder gestiegen. Und offenbar setzt er auch darauf, so lange wie möglich an der Macht zu bleiben, diesen Krieg fortzusetzen, möglicherweise gegen den Iran, um damit letztendlich wieder so populär zu sein, dass er auch dauerhaft an der Macht bleiben kann.
Ja, du hast ja auch aus dem ZDF-Studio in Tel Aviv, also aus der israelischen Hauptstadt, gearbeitet und JournalistInnen durften gar nicht nach Gaza einreisen. Das hat Israel verboten. Bis jetzt ist es auch immer noch so. Wie konntet ihr denn von da aus über die Situation in Gaza berichten?
Also es ist nicht ganz verboten einzureisen, aber es gibt ganz wenige Gelegenheiten, das, wie man so sagt, embedded, eingebunden mit der israelischen Armee zu tun. Sie Möglichkeiten haben aber nach einer anfänglichen Phase stark abgenommen. Es gab so gut wie gar keine Möglichkeiten mehr, wenn dann meistens für amerikanische oder israelische Medien. Wir haben den ganz großen Vorteil während des ganzen Krieges bis heute gehabt, dass wir schon sehr lange mit einer Produktionsfirma in Gaza zusammengearbeitet haben. Die war zunächst in Gaza City, die wurde dann wie alle anderen vertrieben. Die war dann im Süden in Khan Yunis. Und die, mit der haben wir über konsequent zusammengearbeitet. Und wer genau das ZDF-Programm verfolgt, konnte sehen, dass wir alle zwei oder drei Tage irgendeinen aktuellen Bericht hatten mit unseren eigenen Mikros. Das ist sozusagen der Beweis im Bild. Das sind Fragen, die wir mit unseren Producern, mit unseren Kamerakollegen abgesprochen haben. Da ist keine Hamas dazwischen. Wir haben die Themen gesetzt. Wir haben nachgeguckt, wie ist die Situation, die humanitäre in den Korridoren. Stimmt das, was Israel sagt? Das ging nicht immer, aber man konnte zumindest weitgehend nachgucken. Und was noch ganz wichtig ist, wir haben, glaube ich, auch wie ganz wenige Fernsehanstalten auf der Welt seit dem Frühjahr ein Kamerateam im Norden. Ihr wisst vielleicht, dass der Gazastreifen getrennt ist durch einen anderen Korridor, den sogenannten Netzarim-Korridor, und der ist undurchlässig. Man kann nicht von der einen zur anderen Seite gehen. Und gerade im Norden waren Berichte von einer großen Hungersnot. Und dann hat unsere Produktionsfirma es geschafft, einen Kollegen dort ausfindig zu machen, der auch sehr zuverlässig ist und mit dem wir direkt kommunizieren. Auch da wird nichts gefiltert. Wir sprechen mit ihm, wir fragen ihn. Und der hat zum Beispiel auch für eine Doku, die ich quasi zum Abschluss meiner Zeit in Israel über dieses Jahr nach dem Massaker gemacht habe, hat er gedreht und uns das Material dann auch überspielt, sodass wir in beiden Teilen des Gazastreifens nicht völlig blind sind, auch wenn unsere Arbeitsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind.
Vielleicht kannst du uns dann auch sagen, wie die aktuelle Lage gerade dort im Gazastreifen ist. Hast du da Infos?
Ja, die momentane Lage sieht so aus, dass Israel, und das ist das Problem auch, das weitergehende Problem, quasi mit seinen Truppen reingeht, aber wieder abzieht, aber keine dauerhafte andere neue Ordnung etabliert. bisher hat die Hamas geherrscht, die Hamas ist weitgehend zerschlagen. Wir kriegen immer wieder Berichte, dass im Prinzip Anarchie herrscht. Keiner kümmert sich, jeder muss sehen, wie er durchkommt. Es gibt keine Polizei, es gibt kein Bürgermeisteramt, es gibt keinen Wiederaufbau. Und die Israelis haben es versäumt, eben irgendeine andere Nachkriegsordnung zu etablieren, die ja auch der Bevölkerung vielleicht eine andere Ordnung ohne die Hamas. Man hört auch in Israel immer wieder das Beispiel aus Deutschland. Nach 1945, wo auch die Deutschen die schlimmsten Verbrechen begangen hat, die man sich vorstellen kann, haben wir eine zweite Chance bekommen. Es gab sofort eine zivile Verwaltung, die wieder etabliert worden ist. Und auch die Deutschen haben eine Chance bekommen, ein Leben ohne die Nazis zu führen. Und diese Chance haben die Palästinenser in Gaza bisher nicht. Und das ist ein großes Problem. Und ganz aktuell ist es so, Israel sagt immer, es gibt eine begrenzte Operation. Das war in Gaza so. Dann war der Philadelphia in Rafah, der Einmarsch war begrenzt, war aber dann ein kompletter Einmarsch. Die Bodenoffensive im Libanon war begrenzt am Anfang. Jetzt sehen wir auch einen sehr weitgehenden Einmarsch. Und jetzt gibt es eine neue Ansage, ein begrenzter Einsatz im Norden. Alle Menschen sollen den Nordbereich von Gaza verlassen, diesen nördlichen, des gelegenen Teil des Korridors, von dem ich gerade gesprochen habe. Und da sieht es so aus, es gibt nämlich Pläne, die bekannt geworden sind, dass man im Prinzip weitgehend die Zivilbevölkerung von dort in humanitäre Zonen wieder vertreibt, zum wiederholten Mal, um eben ungestört und dann sehr grundsätzlich und systematisch gegen die verbliebenen Hamas-Truppen dort vorgehen zu können. Also eine weitere Operation, die etwas größer ist als bisher.
Wir wollen jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss auf Lösungen schauen. Letztes Jahr hatten wir nämlich auch darüber gesprochen in der Sonderfolge und schon, also zum Beispiel über die Zwei-Staaten-Lösung. Da hattest du zu dem Zeitpunkt die ja für überhaupt nicht machbar gehalten. Ich nehme mal an, nach einem Jahr Krieg ist sie noch weiter in die Ferne gerückt und deswegen wollten wir fragen, ja, über welche Lösungen für diesen Krieg werden denn gerade jetzt in Israel gesprochen, wenn diese Zwei-Staaten-Lösung jetzt komplett unrealistisch ist?
Ich weiß nicht, ob ich das damals schon vor einem Jahr so genau gesagt habe, aber ab dem Januar habe ich es immer wieder gesagt. Der Schlüssel für was auch immer an friedlichen Lösungen in dieser Region passieren kann, ist die Nachkriegsordnung für Gaza. Welche Lösung ohne die Hamas, ohne die extremistischen Kräfte kann man in Gaza etablieren? Wenn das gelingen würde, ja, eine neue Ordnung vielleicht unterstützt durch arabische Staaten, Friedenstruppen, unterstützt durch die USA, vor allem unterstützt durch die USA, die Druck machen auf Israel, und diese Kritik muss ich sehr, sehr deutlich aussprechen. Israel verweigert das und die USA lassen es geschehen. Die USA sind das einzige Land, was Druck ausüben könnte über die Waffenlieferungen, und die USA reden immer sehr viel von humanitären roten Linien. De facto den entscheidenden Schritt, Israel mit massivem Druck zu zwingen, endlich eine Nachkriegsordnung für Gaza vorzulegen, verweigern die USA genauso wie Israel. Und das ist das Grundproblem. Denn wenn es gelingt, für Gaza eine Ordnung wiederherzustellen, dann könnte man sagen, gut, was davon kann man vielleicht für das Westjordanland übernehmen? Wie kann man vielleicht das Westjordanland und Gaza in eine gesamte Sicherheitsstruktur einzubinden, die Israel das Gefühl von Sicherheit gibt und aber auch den Palästinensern das Gefühl von Sicherheit gibt, dann ist immer noch das ungelöste Problem der Siedler, die nach wie vor und gerade jetzt auch im Schatten des Gaza-Krieges versuchen, ihre Siedlungen, illegale Siedlungen nach internationalem Recht in dem Westjordanland auszuweiten. Und auch da gibt es immer nur Lippenbekenntnisse von Europa, von Deutschland, von den USA. Niemand, der wirklich sagt, das muss anders werden. Denn nach wie vor geht das ja so weiter. Und das schränkt natürlich auch den Willen der Palästinenser ein, in irgendeine Friedensordnung einzuwilligen, wenn ihr Land im Westjordanland immer weniger wird.
Das war Michael Beverunge, der war bis vor kurzem noch ZDF-Korrespondent in Tel Aviv. Michael, vielen, vielen Dank, dass du unsere ganzen Fragen beantwortet hast.
Sehr gerne.
Die Sonderfolge zum Nahostkonflikt, die wir ja vor ziemlich genau einem Jahr aufgenommen haben, die verlinken wir euch in den Shownotes. Ich glaube, für viele kann die auch heute noch sehr hilfreich sein, weil wir da grundsätzlich auch über viele Hintergründe reden und wie es überhaupt zu diesem Konflikt kommen konnte.
wir bleiben noch kurz beim Thema und schauen einmal auf die Demos zum Jahrestag des 7. Oktober, die in Deutschland stattgefunden haben.
Genau, zum Beispiel in Berlin, da wurde das Brandenburger Tor mit der israelischen Flagge und dem Spruch Bring them home now angestrahlt. Laut dem Berliner Oberbürgermeister Kai Wegner ein Zeichen dafür, dass Berlin an der Seite Israels stehe. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem interreligiösen Gottesdienst dazu aufgerufen, keine Form von Antisemitismus und Judenhass zu dulden. Und danach gab es einen Schweigemarsch für die Opfer in Israel, an dem rund 200 Menschen teilgenommen haben.
In vielen Städten gab es auch pro-palästinensische Demos. Die Demo in Frankfurt, die wollte die Stadt erst verbieten. Das Verwaltungsgericht in Frankfurt hat die Demo dann aber erlaubt und es sollen dann zwar vereinzelt verbotene Parolen gerufen worden sein, die Demo war aber größtenteils friedlich.
Anders zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg, bei einer Demo mit rund 400 TeilnehmerInnen wurde wiederholt der Spruch From the River to the Sea gerufen. Der ist in Berlin verboten. Es gab einzelne Festnahmen der Polizei. Daraufhin soll die Stimmung aggressiver geworden sein. Es gab Flaschen und Steinwürfe in Richtung der Polizei. Mehrere Menschen wurden verletzt. Unter den TeilnehmerInnen war auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. In Zeitz in Sachsen-Anhalt wurden alle 10 Stolpersteine der Stadt aus dem Boden gerissen. Bemerkt wurde das am Montagmorgen, dem 7. Oktober, also am ersten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel. Und deswegen ermittelt jetzt der Staatsschutz, der prüft, ob das politisch motiviert war.
Stolpersteine kennt man so vielleicht so im Alltag, wenn man mal auf der Straße läuft. Das sind ja so kleine Gedenktafeln aus Messing, die vor den Wohnhäusern von Opfern des Nationalsozialismus in den Boden eingelassen werden. Viele davon erinnern an jüdische Menschen, die von den Nazis verfolgt, vertrieben oder im KZ getötet wurden. Mittlerweile gibt es über 110.000 Stolpersteine in 32 Ländern. Und die gehören zu deutschen Erinnerungskultur dazu. Also immer am 9. November, dem Jahrestag der Novemberpogrome, wird dazu aufgerufen, die Steine zu polieren und damit wird dann an die Opfer der NS-Verbrechen erinnert.
Das Stolpersteinverschwinden, das passiert leider immer wieder mal, aber meistens sind das halt so einzelne Steine und nicht gleichzeitig alle Steine aus einer ganzen Stadt. Ähnlich wie jetzt in Zeitz sind auch in Greifswald und in Berlin-Neukölln vor ein paar Jahren mal viele Steine auf einmal verschwunden. Das war beide Male um den 9. November rum und da haben eben auch viele vermutet, dass sich der Tag symbolisch ausgesucht wurde. Und dass das in Zeitz jetzt ein Jahr nach dem Angriff von der Hamas auf Israel passiert ist, lässt viele eben auch vermuten, dass es eine antisemitische Symbolik ist.
Ja, und für die Stolpersteine in Zeitz wurde jetzt ein Spendenkonto eröffnet und es soll so schnell wie möglich neue Stolpersteine geben. Außerdem soll es eine Belohnung von insgesamt 1.000 Euro für Hinweise geben, die helfen, die TäterInnen und die Stolpersteine zu finden. Ja, ich würde sagen, wir drehen noch mal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. FlixTrain baut gerade sein Angebot für den Regionalverkehr aus. Das heißt, ab sofort könnt ihr mit dem FlixTrain auch nach Kiel, Ulm oder Tübingen fahren. Bisher gab es ja FlixTrain nur für Reisen in so größere Städten wie Hamburg, Köln oder Stuttgart. Und wenn man dann weiterfahren wollte, musste man die Fahrt dahin zusätzlich buchen. Damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es sogenannte Kombi-Tickets für 200 zusätzliche Städte. Die bestehen dann aus einer FlixTrain-Fahrt und einer Fahrt mit einem Regiozug. Die meisten von den Regiozügen werden natürlich von der Deutschen Bahn betrieben. Und buchen kann man die Tickets jetzt schon. Und der neue Fahrplan, der gilt dann aber ab dem 15. Dezember.
Diese Woche wurden die Nobelpreise für dieses Jahr vergeben. Und der Physik-Nobelpreis ging dabei praktisch an die Großväter der KI, John Hopfield und Geoffrey Hinton. Seit den 80ern forschen die beiden an künstlichen neuronalen Netzwerken und haben damit die Basis für viele heutige KI-Mechanismen geschaffen. Die sind heute 91 und 76 Jahre alt und haben natürlich mitbekommen, wie sich KI in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das scheint Geoffrey Hinton, der Jüngere von den beiden, ein bisschen zu beunruhigen. Als er den Preis angenommen hat, hat er nämlich auch vor den Gefahren von KI gewarnt und gesagt, er würde alles nochmal so machen, aber er hat Sorge, dass die Systeme am Ende intelligenter sein könnten als wir und die Kontrolle übernehmen könnten.
Und wir haben zum Schluss auch noch ein kleines Update zum sogenannten Abschiebesong von der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD. Die darf den Song Das geht ab von den Atzen jetzt nämlich nicht mehr spielen, sonst könnte es richtig teuer werden. Bei einer Party nach den Landtagswahlen in Brandenburg hatten junge AfD-AnhängerInnen nämlich eine geänderte Version vom Song gespielt und mitgesungen. Und in der AfD-Version ist es so, dass der Text so umgedichtet wurde, dass es um Abschiebungen ging, beziehungsweise genauer gesagt um Remigration und hier Remigration auch in Anführungszeichen. Das ist nämlich ein rechtsextremes Narrativ, worum es ja auch bei den Anti-AfD-Demos Anfang des Jahres ging, von dieser Korrektivrecherche und so. Zurück zu dem Song. Das haben richtig viele Leute empört und die fanden auch den Song rassistisch. Die AfD-Spitze, die fand das übrigens unproblematisch, aber die Atzen, die fanden das gar nicht cool, dass ihr Song so umgedichtet und so verwendet wurde. Und die haben dann einen Anwalt eingeschaltet. Jetzt ist es so, sollte die AfD den Song jetzt doch nochmal spielen und bei Social Media benutzen, könnten Gerichtskosten von bis zu 36.000 Euro drohen. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Julika.
Ich bin Magda, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche den Igel. Tschüss.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er weiß.
Leviathan. Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hacks und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall.
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungspartei.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars und online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre!
Ah! Hier ist alles voll Blut.
Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.